Valeria?
Ja?
Sag mal bitte was auf Russisch.
Was denn?
Wie heißt auf Russisch der Baum Trauerweide?
Oh, du wusstest doch, dass ich das nicht weiß, oder?
Nein, wusste ich nicht. Kann sein, dass du den Baum auch wunderschön findest, genauso wie ich.
Ich könnte dir nicht mal auf Deutsch eine Trauerweide zeigen, wenn sie vor mir stehen würde.
Nicht dein Ernst, das ist der schönste Baum ever.
Warte
und ich
mal.
Bin kein krasser Pflanzenfreak.
Ist es der, der so krass nach unten hängt?
Ja.
Also der so ganz lange hängende Blätter hat nach unten?
Ja, und doch, meistens dann, im Wasser so ein bisschen taumelt.
Okay, doch, dann weiß ich eventuell, was das für ein Baum ist, aber ich kann dir nicht sagen, wie er auf Russisch heißt. Klär mich auf, bitte.
Auf Russisch heißt er viel, viel schöner. Der heißt Iva.
Einfach nur Iva?
Ja.
Das ist echt voll schön. Voll
schön, oder?
Name.
Voll Iva, ne? Mädchenname, oder?
Mädchenname. Also, falls ihr ein Kind erwartet, was...
Wir haben euch inspiriert. Herzlichen Glückwunsch. Ja, naja. Ich dachte mal, ich frage dich. Also, ich habe den Baum wirklich von früher in Erinnerung immer gehabt, weil vor dem Haus von meinem Opa waren ganz viele Ivas.
Ja.
Und das erinnert mich voll an meine Kindheit. Und deswegen frage ich dich einfach mal.
Ich habe einen Baum, der mich an meine Kindheit erinnert. Ich überlege gerade, ob ich überhaupt den deutschen Namen dazu weiß oder nur den russischen. Warte. Ich muss einmal ganz kurz gucken. Ah ja, genau. Ist eine Birke.
Was?
Wie heißt Birke auf Russisch?
Berioza, ist doch klar.
Ja, das ist etwas, was, glaube ich, vor allem in St. Petersburg sehr, sehr, sehr weit verbreitet ist. Also da gibt es sehr viele Birken und hat so ganz krass so, meine Mutter hat sehr viel auch darüber geredet auch und auf den Bildern sieht man so viele, das prägt irgendwie so. Also das ist mein Baum der Kindheit.
Ja, stimmt. Und ich erinnere mich, dass, ich weiß nicht, wer das war, aber irgendeiner hat mir gesagt, man kann aus diesem Birken, aus dieser Berioza auch Saft trinken.
Birkensaft, ja?
Ja.
Ja.
Naja.
Maybe.
Hallo.
Hi.
Hi, Leute.
Willkommen zu dem Baumtalk von den netten Mädchen. Eurem Podcast von Das Ding. Wir sind
eurem
Valeria
lässigen, lockeren Podcast.
Schön, dass ihr da seid, Leute.
Hi.
Hi.
Ja. Genau. Ich weiß gar nicht, womit ich jetzt weitermachen soll und wie wir jetzt
die Brücke schlagen
zum Thema georgisches Essen, weil wir wollten euch Danke sagen. Ihr habt richtig, richtig viele Tipps und Nachrichten geschickt uns, Valeria und mir, weil wir euch gefragt haben, bitte sagt uns, wo ein geiles georgisches Restaurant ist und nicht nur wo, sondern welche Restaurants in Deutschland es überhaupt gibt, die georgisches Essen liefern,
und
weil wir kannten
keinen. Und ihr habt abgeliefert.
Ihr habt so abgeliefert.
Ja.
Wahnsinn.
Wir haben Empfehlungen aus Leipzig reinbekommen. Ich habe heute erst wieder eine aus München reinbekommen, aus Nürnberg, wo ich ja eigentlich herkomme auch noch. Also sehr, sehr viel, was man da abarbeiten kann.
Ja.
Und dann habe ich das auch noch gepostet und jemand anderes hat mich wieder gefragt, hey, wo ist das? Ich speichere mir das ab und so. Also ihr habt euch auch untereinander geholfen, ohne es zu wissen.
Sehr gut, sehr gut, ja.
Ja.
Oh, und diese Bilder vom georgischen Essen, das sieht so köstlich aus. Am liebsten würde ich da sofort wieder reinbeißen.
Ja, oh mein Gott, Chinkali oder so, lieb ich sehr.
Kennst du das, man sagt im Russischen, у меня слюна течет?
Ja.
Sag mal das im Deutschen auch? Die Spucke fließt?
Ja, hier, ich muss sabbern oder wie ist das?
Sabbern, ne? Heißt es, ja.
Sabbern, ekelhaftes Wort.
Ja, voll.
Und wo wir schon dabei sind, Sachen uns auf den neuesten Stand und Updates und so und essen. Und zwar haben wir doch auch mal eine ganze Folge lang, relativ lang über Borscht geredet. Das ist ja für alle, die es nicht wissen, eine sehr traditionelle, wichtige rote Beete-Suppe, die unter anderem in der Ukraine gegessen wird, aber auch in Russland und ich glaube auch in Polen, also in vielen, auf jeden Fall vielen Ländern. Und wir hatten ja damals darüber geredet, dass irgendwie sowohl die Ukraine als auch Russland sagen, nee, das ist unser Nationalgericht, das ist unser. Es gibt so einen kleinen Streit. Und das Ganze ist jetzt natürlich in Anbetracht der aktuellen Situation ja einfach nochmal, hat eine andere Schwere bekommen. Mhm. Also weil ja die ukrainische Kultur in dem Sinne bedroht ist, ausgelöscht werden kann durch die russische. Und tatsächlich, vor kurzem hat die UNO-Kulturorganisation, ne, UNESCO, die ukrainische Kultur des Bolschkochens auf ihre Liste des bedrohten Kulturerbes gesetzt. Das ukrainische Bolschkochen ist also auf die Liste des dringend zu schützenden immateriellen Kulturerbes gesetzt worden. Das hat man so erklärt. Die Begründung war übrigens auch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die negativen Auswirkungen auf die Tradition.
Und ich habe auch gesehen, wir haben über diesen Koch gesprochen, der das ja alles so ein bisschen gestartet hat in der Ukraine. Ja. Und er hat das auch sehr, sehr gefeiert in einer Insta-Story, fand ich auch sehr, sehr schön.
Ja, das ist auf jeden Fall ein symbolischer, wie heißt das, ein symbolischer Akt, der sehr viel bedeutet in der aktuellen Zeit.
Absolut, ja.
Ja.
Ach so, Leute, falls ich heute ein bisschen zu hallig klinge oder ihr denkt, ich sitze in irgendeiner Höhle, meine
Wohnung.
Das
stimmt. Sie sitzt in einer Höhle, ich sehe es.
Ich sitze in einer halbleeren Wohnung, weil ich umziehe. So, also wenn es ein bisschen halt, bitte seht's mir nach und ich gebe mein Bestes. Neben mir liegen auch schon einige Kissen, damit es ein bisschen gedämpft ist und ich hoffe, das klingt trotzdem nicht so schlimm. So.
Wir müssen dann übrigens drüber reden, ob es vielleicht russische so Traditionen, Aberglaube gibt, was man so in so einer leeren neuen Wohnung machen kann.
Oh ja.
Kennst du da was?
Ehrlich gesagt nicht. Ehrlich gesagt, ich kenne das nur mit Brot und Salz. Das
gibt es ja auch in Deutschland. Brot und Salz, ganz wichtig auf jeden Fall.
Und ansonsten muss ich mal meine Mama fragen, was es da so gibt.
Ich kenne das auch noch. Das ist, glaube ich, der erste Traum in der Wohnung, aber das ist eventuell auch deutsch, da bin ich mir unsicher.
Ja. Ich glaube, generell russische Leute ziehen zu selten um, so wie wir hier in Deutschland, weil, und nicht russische Leute, sondern generell Leute in Russland, weil die halt einfach nicht so viel Geld haben, um die ganze Zeit umzuziehen. Mhm. Die wohnen halt jahrelang in einer Wohnung, also so wie es bei unseren Großeltern war und meinen Cousinen und meinen Cousin, die leben ja alle schon seit Jahren in einer Wohnung und bleiben da auch auf jeden Fall erstmal. Naja.
Ja. Naja, okay.
Valeria.
Ja.
Ich war jetzt am Wochenende zum ersten Mal ever auf zwei richtigen Hochzeiten, auf zwei großen Hochzeiten.
Damn.
Ja, und es war so schön, es war wirklich cool. Die haben aufgerissen, hatten geile Location und alles. Es waren keine russische Hochzeiten, muss man dazu sagen.
Okay. Also du hast das erste Mal ever deutsche Hochzeiten erlebt.
Ja, genau.
Cool.
Zum ersten Mal. Ja,
sehr gut.
Nee, überhaupt Hochzeiten. Also ich war ja noch nie auf einer richtigen Hochzeit, weil keiner aus meinem Freundeskreis heiratet, aber jetzt...
Jetzt fängt's an. Jetzt werden wir alle alt. Ja. Okay.
Genau. Und was ich immer wieder faszinierend finde, auf solchen Festen oder wenn du andere Leute triffst oder auch Fremde, immer wenn man ansatzweise erwähnt, dass man aus Russland kommt, dann werden Geschichten oder irgendwelche Verbindungen zu dir als Russin rausgepackt und darüber geredet. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also zum Beispiel hat irgendjemand gesagt, ja, die Russinnen und Russen hier, die feiern ja ganz anders Hochzeiten als in Deutschland, oder? Und ich so, ja, aber ich war tatsächlich auch noch auf gar keine. Also bitte nicht traurig sein, dass ich euch jetzt keine Geschichten rauspacken kann.
Wie haben die überhaupt sofort danach gefragt, woher du kommst oder so? Wie kam das überhaupt?
Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht. Ich erwähne das ja auch nicht einfach so im Gespräch.
Ja,
hey, übrigens, Leute.
Wunde.
Genau. Ich bin Russin, lass uns mal drüber reden. Sondern ich weiß nicht mehr.
Deswegen wundere ich mich. Naja.
Irgendwas war da und irgendwer wusste, dass ich aus Russland komme und dann kamen wir ins Gespräch. Kann ich dir gar nicht genau sagen.
Wie es halt so ist, ja.
Genau. Und ein anderer junger Mann, mit dem ich mich unterhalten habe, ich glaube, der war so vielleicht 27 oder so. Wir kannten uns vorher nicht, also wir waren uns fremd, aber er war total in Redelaune und hat richtig viel erzählt und hat auch so direkt eine Verbindung zu einer russischen Person versucht aufzubauen mit seiner persönlichen Story.
Ach ja, ich kenne auch jemanden, der.
Ja, genau. So, und dann hat er gesagt, ja, ich hatte mal eine russische Klavierlehrerin und die war schon streng, die war richtig streng. Aber das ist eigentlich normal bei russischen Leuten, oder? Sagt er so zu mir. Und ich so, definier mal bitte streng. Was meinst du denn mit streng? Weil da gibt es ja, glaube ich, auch verschiedene Definitionen. Und dann sagt er so, ja, also die war halt immer so, die wollte immer, dass ich vorm Unterricht geübt habe und sie war auch teilweise ziemlich streng, wenn ich mal Fehler gemacht habe und falsch gespielt habe, dann hat sie halt irgendwie ein bisschen lauter geredet und so auf, ihm auf die Finger gehauen, wenn er falsche Fingersätze hatte oder sich mal verspielt hat oder die Hand irgendwie zu das
mit dem Lineal so.
Genau. Nee, so ein bisschen angehauen, also so nee, falsch, zack, okay. Auf die Finger.
Also jetzt nicht wirklich verletzt, sondern eher so ein bisschen. So.
Sie hat ihn richtig verletzt. Oh Gott, der arme Junge. Nee, auf gar keinen
Traumatisiert
Fall.
Traumatisiert von den Klavierstunden.
Oh Gott. Und ich so, meine erste Reaktion ist mir dann erst später aufgefallen. Ich so, ja und?
Du fandest es normal.
Was hast du denn erwartet? Nicht von einer russischen Lehrerin, sondern ich habe den so gefragt, ja, aber findest du das denn gut, dass sie so eher dich motiviert hat und strenger war? Oder hättest du lieber einfach nur Spaß gehabt beim Klavierunterricht und hättest dann.
Ich bin ja nicht zum Spaß hier.
Hättest dann lieber so alle meine Entchen gespielt, wärst zufrieden damit gewesen und fertig ist. So. Da habe ich auch gemerkt, ne, das ist schon wieder meine russische Mentalität. So wurde mir das beigebracht. Streng sein ist irgendwie okay. So, ja. Aber das gibt's ja nicht nur in der Musik, sondern auch im Sport, dieser Wettbewerbsgedanke. Du musst die Beste, der Beste sein. Du musst die Nummer eins sein und so weiter. Ja. Unser Tanzteam wird gewinnen, bla bla bla. Und genau darüber würde ich gerne mit dir quatschen, Valeria. Mhm. Weil du kennst das bestimmt auch. Du hast da ja auch deine Erfahrungen mitgemacht. True. So, wir kommen nach langem Erzählen zur Frage der Woche. Und zwar, Valeria, wie streng muss für dich eine Lehrerin, ein Lehrer oder Trainerinnen und so weiter sein? Im Sport oder Musik oder egal wo.
Okay, wie streng müssen sie sein? Mhm. Boah, okay, ich hole aus.
Jetzt geht's los.
Erstmal hatte ich auch eine russische Klavierlehrerin. Die, weiß ich noch, habe ich mir für mein Leben gemerkt, die hat mir von Anfang an verboten, den Flohwalzer zu spielen. Ich weiß nicht, ob du weißt, was das ist. Ne? So dieses und so. Das hat sie mir komplett verboten, weil sie meinte, nur Menschen, die nicht spielen können, spielen den.
Meine Mutter ist ja auch Klavierlehrerin und die mag das überhaupt nicht. Die lacht immer, die lacht mich aus, wenn ich mich ans Klavier setze und
das spiele. Das ist leider das Einzige, was ich kann. Ich war leider sehr unfähig im Klavierunterricht. Ich fand das furchtbar. Ich habe sehr viel geweint wegen dieses Klavierunterrichts. Oh, aber das war eher so, sie war eigentlich, glaube ich, relativ verständnisvoll. Sie war natürlich auch anspruchsvoll, aber es hat mich einfach sehr frustriert, dass ich keine Noten lesen konnte. Ich habe einfach, statt Noten zu lesen, habe ich alles auswendig gelernt. Also sie hat
aber
mir quasi.
Aber warum konntest du denn keine Noten lesen? Hat sie dir das nicht beigebracht?
Sie hat es mir schon beigebracht. Ich habe es halt nicht verstanden, nicht gekonnt. Es gibt Dinge, die konnte ich und es gibt Dinge, die konnte ich nicht. Und Noten lesen hat zu den Dingen gehört, die ich auf gar keinen Fall kannte. Selbst mein Bruder, würde ich sagen, der danach, mein kleiner Bruder, danach angefangen hat zu spielen, der war sogar besser als ich. Dann hatte ich einen Auftritt.
Was sagt das bloß über dich aus, Valeria?
Ich bin sehr unfähig, was Notenlesen angeht. Und ich weiß auf jeden Fall, ich war auch mal bei einer anderen kurzzeitig, bei einer anderen Klavierin, die hat mir verboten, Nagellack zu tragen, weil sie gesagt hat, so schmutzige Fingernägel kommen ihr nicht auf die Tastatur. Also das war ein teures Klavier.
Und natürlich kurze Nägel, ne? Ist ja klar.
Genau, kurze und unlackierte. Das fand ich schon, das sind schon krasse Sachen, die ich mir für mein ganzes Leben lang anscheinend gemerkt habe. Ich wusste auch nicht mehr, dass ich diese Erinnerung habe. Die hast du gerade so ganz hinten rausgeholt.
Hoppla.
Aber Sachen, die ich dann eher konnte, ich konnte ja, ne, wie gesagt, keine Noten lesen. Was ich konnte, war Sport.
Sehr gut.
Deswegen, ich habe sehr viel Sport gemacht. Typisch russisch. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich habe sehr, sehr, sehr viele verschiedene Sportarten gemacht. Sehr viele Vereine. Ich habe jahrelang auch mehrere Sachen irgendwie so nebenbei gemacht. Das hat sich dann auch immer total, also es hat einfach nicht so gut funktioniert, weil die Wettkämpfe immer an denselben Wochenenden waren. Und ich war zum einen bei einem russischen Verein und habe rhythmische Sportgymnastik gemacht. Und ich war bei einem deutschen Verein und habe Synchronschwimmen gemacht.
Oh, du hast den direkten Vergleich.
Genau, ich habe den Vergleich. Und vor allem, ich sag mal, den Synchronschwimmverein, den habe ich halt auf so einem Leistungssportniveau gemacht. Das heißt, wir waren halt auf Meisterschaften, wir waren auf bayerischen, süddeutschen und deutschen Jugendmeisterschaften. ist jetzt, ich sag mal so, es gibt nicht so extrem viele Synchronschwimmverbände hier in Deutschland, deswegen ist man relativ schnell in so einem großen Wettkampf. Mhm. Aber ja, es ist auch ganz spannend, weil ja Synchronschwimmen ein absolut angesehener Sport in Russland ist, aber nicht in Deutschland. In Deutschland ist er total untergefördert, es gibt quasi kein Geld, du musst alles selbst zahlen, alle machen es eigentlich nur ehrenamtlich. Genau, stimmt. Genauso wie rhythmische Sportgymnastik, so künstlerische Sportarten sind ja in Russland einfach sehr hoch angesehen.
Rhythmische Sportgymnastik ist es da, wo viele Leute synchron tanzen mit Bändern und so weiter und verschiedene Figuren.
Genau, Bänder, also viele Leute nicht unbedingt. Rhythmische Sportgymnastik ist quasi, es gibt verschiedene Disziplinen. Meistens bist du da aber tatsächlich alleine. Es gibt aber schon auch Sachen, wo du man in der Gruppe oder so machen kann, wobei ich mich da bei den Wettkämpfen gar nicht so auskenne, weil davon hatte ich da nicht so viele. Mhm. Aber du kannst entweder mit einem Ball oder mit Keulen, nennt sich das, weißt du, so diese so Zirkuskeulen mehr oder weniger.
Mit Bänder. Salto, Springen und so
genau,
weiter.
Du verbiegst dich halt ganz krass. Nicht mehr, glaube ich. Mhm. Also ich konnte das aber tatsächlich ziemlich gut oder was heißt ziemlich gut, im Verhältnis zu Leuten, die sage ich jetzt mal, ich hatte da glaube ich schon irgendwie so einen Hang zu, aber ich war jetzt auf Wettkampfniveau nicht total krass unterwegs, weil bevor es ernst werden konnte, habe ich aufgehört. Aber dazu gleich mehr. Und genau, also Reifen gibt es noch zum Beispiel und man ist dann so mit so Glitzer, Paillettensachen und verbiegt sich auf Musik.
Ja.
So. Und dafür kriegt man eine Wertung. Und Synchronschwimmen ist so das, was man sich vorstellt, wenn man sich so ins Wasser legt und dann sind da ganz viele Leute und die legen so ein Bild. Aber das ist so Showschwimmen und es gibt aber auch Wettkampfschwimmen, wo man quasi auch verschiedene so Disziplinen macht. Ich war zum Beispiel die Springerin, das heißt, ich wurde immer hochgeworfen, wie wir so beim Cheerleading ein bisschen.
Ja.
Und gleichzeitig ist es halt ein sehr anstrengender Sport, wo du halt wirklich, keine Ahnung, wir haben eine Zeit lang haben wir wirklich 5-mal, wenn nicht noch mehr, die Woche trainiert, mehrmals am Tag, teilweise am Wochenende, Trainingslagern und keine Ahnung was. Du brauchst da ja Ausdauer, du brauchst Gelenkigkeit, du brauchst Kraft, du brauchst irgendwie alles. Und ich hatte eine Weile, habe ich halt beides gemacht, Synchronschwimmen und rhythmische Sportgymnastik. Und deswegen weiß ich halt, wie so eine deutsche Trainerin mit uns oder mit mir war und eine russische.
So.
Und ganz, ganz liebe Grüße an beide an dieser Stelle, an alle, die da irgendwie mitgemacht haben, wenn sie diesen Podcast hören. Neulich weiß ich, hat mir eine Kindheitsfreundin geschrieben, die mit mir auch Gymnastik gemacht hat und so. Sehr prägende Zeiten auf jeden Fall für mich, auch sehr wertvolle Zeiten, an die ich immer noch manchmal denken muss. Und das Ding ist, es waren halt also Unterschied wie Tag und Nacht. Also sowohl was die Atmosphäre anging, also was so mit so wie die Trainer mit den Leuten gesprochen haben, die da teilgenommen haben, als auch, glaube ich, so ein bisschen untereinander. Also Synchronschwimmen war sehr so, war alles sehr lieb, wir waren alle befreundet, wir waren sehr, sehr eng innig befreundet. Ich habe das ja auch 8 Jahre lang gemacht. Wir sind zusammen irgendwie groß geworden, aufgewachsen und alles und haben schlimme Zeiten durchstanden, wie wir uns damals gedacht haben und so. Und ja, unsere Trainer waren halt immer so, die waren lieb, die waren cool, die waren aber auch mal streng natürlich, wie es immer. Ich finde, man muss auch immer, gerade bei so Wettkampfsportarten, man muss Leute ja auch ein bisschen so an Grenzen bringen. So bin ich halt aufgewachsen. Das war für mich völlig normal, jedes Mal irgendwie auch damit zu kämpfen mit der Aufgabe oder irgendwann dann keinen Spaß mehr zu haben. Für mich ist auch das Verhältnis zu Sport deswegen ein ganz anderes.
Ja, bei mir ist das ein bisschen mit der Musik so. Also bei mir war das auch ganz normal, dass ich auch mal wirklich 3 Stunden nach der Schule Geige übe, damit ich beim Wettbewerb oder irgendwie beim Auftritt gut spiele. Also das wurde mir auch beigebracht.
Siehst du?
Ob ich Bock habe oder nicht. Natürlich hatte ich keinen Bock, 3 Stunden, 4 Stunden da
so
zu spielen.
So nehme ich.
Ja.
Und meine gesamte Kindheit hat eigentlich nur aus Trainings bestanden. Es war immer nach der Schule ins Training. Alle Leute gehen raus, kommst du mit? Nein, ich habe leider ein Training. Ich konnte es nicht verpassen. Habe ich es nicht mehr gemocht. Das war für mich wirklich dieses, als ich wusste, oh Gott, jetzt muss ich ins Wasser oder so. Ey, ich habe irgendwann wirklich angefangen, das alles nicht zu mögen. Dann habe ich auch irgendwann aufgehört, weil ich gemerkt habe, so hey, ich bin da sowieso nicht gut genug, das macht für mich alles keinen Sinn. Genau.
Aber woran lag es denn, dass du so gedacht hast, dass es dir dann irgendwann nicht so viel Spaß gemacht hat, dass du so viel machen musstest, oder lag es an der strengen russischen Lehrerin?
Ich habe es tatsächlich, das war Synchronschwimmen. Also eigentlich habe ich dann sogar, das Deutsche habe ich dann irgendwann, wo ich gesagt habe, ach nee, ist nichts mehr für mich. Wir hatten da übrigens aber sehr viele russische Leute, die mit dabei waren, weil ja, Synchronschwimmen so ein typisch russischer Sport ist. Aber Gymnastik habe ich viel früher aufgehört, weil ich weiß noch, also der Umgangston war einfach ein ganz anderer. Also es war so einer, du kommst, ich weiß noch, ich bin reingekommen, ich war wahrscheinlich 10 oder so, was schon relativ spät ist, für rhythmische Sportgymnastik anzufangen. Und ich weiß noch, eine der ersten Sachen, die sie uns gesagt hat, die Trainerin, war 10, Uikaki Babushke. Was für Omas seid ihr? Uikaki Babushke. Ach. Was ihr für Omas seid, dass ihr mit 10 hierher kommt und euch traut quasi. Und ich, ne, deswegen, ich war immer so ein bisschen hinten dran, weil ich schon einfach spät gesagt habe, ich mache da jetzt noch mit. Und es war halt wirklich teilweise, es wurden halt, ich sag mal, Bänder gezogen, weil du musstest ja gelenkig werden, mit Methoden, die auf gar keinen Fall in dem deutschen Verein stattgefunden hätten. Also da wurde, das nannte sich Drücken. Man hat gedrückt, jetzt werden alle gedrückt. Und es war für uns so Horror, wenn das passiert ist, dass, weil du wusstest, du wurdest in den Spagat gedrückt oder dein Rücken wurde so krass gedrückt, dass dein Kopf an deinem Po quasi von hinten kommt. Und es hat halt wehgetan wie Sau. Es hat gebrannt und du hast geheult und oft sind auch Bänder gerissen oder verletzt worden. Und das haben die mit Absicht gemacht teilweise, weil dann die Bänder, sage ich jetzt mal so, das war halt gängige Praxis, hat uns keiner so erzählt, aber irgendwann war klar, die wollen uns halt in dem Sinne mit Schmerzen vorbereiten, so weit bringen, dass wir halt gelenkig sind. Also, und das ist halt eine Sache, die undenkbar gewesen wäre in dem deutschen Verein.
Vor allem, es gibt ja auch Menschen, die sind von Natur aus gelenkiger, die anderen aber nicht.
Und das
nicht.
War ich. Ich war von Natur aus gelenkiger und trotzdem, sie haben immer weiter, immer krasser. Es gab auch Momente, weiß ich noch, da habe ich, also wenn man so eine Kür macht, Kür ist ja quasi wie so ein Tanz. Du machst quasi so eine Kassette rein, damals noch Kassette oder CD, I don't know, und tanzt halt vor deine Choreografie. Und ich weiß noch, irgendwie hat es ihr nicht gefallen, was ich gemacht habe. Also hat sie mich halt mit dem Arsch nicht angeschaut. Das war für mich so ein krasses Gefühl. Du hast dich da abgeackert und abgestrampelt. Und sie schaut dich nicht an, weil sie irgendwie enttäuscht ist von deiner Leistung. Aber du weißt nicht, was falsch ist. Und weil du denkst, ja okay, jetzt gehe ich weiter üben, sagt sie einfach nur nochmal. Und dann musst du es nochmal machen, aber du weißt nicht, was du besser machst. Und dann machst du es dreimal und du weißt immer noch nicht, warum sie dich... Also so, ne? Das ist halt einfach ein bisschen so Psychoterror gewesen. Und halt auch ein bisschen so dieses... Sie hat einem das... sie hat damals gesagt, du kannst nicht mit einem Arsch zwischen zwei Stühlen sitzen, weil ich halt beide Sportarten gemacht habe, also Synchronschwimmen und Rhythmus-Sportgymnastik. Und das hat sie mir übel genommen. Das war so wie... Du nimmst es hier nicht ernst.
Ah, ja.
Und sie, auch als ich. Genau, und als ich
sie dann gegangen bin. Sie will, dass du da die Beste bist bei ihrem Verein und nicht.
Genau, oder es hat sie von allen gewollt. Energie
verschwendest, ja.
Genau, sie wollte von allen und so nach Motto, sie würde sich nur mir annehmen, wenn ich wirklich meine ganze, zu Recht auch irgendwie, meine ganze Energie in diese Sportart stecke. Aber ich habe eigentlich ja schon viel länger das andere gemacht. Und das weiß ich auch noch, jede Person, die gegangen ist irgendwann, weil es, keine Ahnung, zu viel oder ein Vereinwechsel gab es auch oder so, das hat man sehr persönlich genommen. Das war dann auf einmal, wurde es sehr, sehr, sehr persönlich. So, du hast das Gefühl, du hast irgendeinen Streit mit der Trainerin oder sowas. Dabei war das ja überhaupt nicht persönlich. Das war vielleicht, hat es halt nicht gepasst sehr, sehr oder so.
Ja.
Also ja, deswegen, das war alles krass. Und deutscher Verein war auf jeden Fall anders, war auf jeden Fall für mich irgendwie so ein Happy Place lange Zeit, weil da so viele Freunde von mir waren. Wir hatten dann eine japanische ehemalige Nationalschwimmerin im Synchronschwimmen, die uns trainiert hat. Auch die war sehr nett, muss man sagen, im Vergleich. Sie war zwar, glaube ich, sehr verzweifelt, weil wir nicht so gut waren. Das ist nämlich der Unterschied. Die in der rhythmischen Sportgymnastik haben dann halt Erfolge gehabt. Die haben halt dann wirklich gut abgeliefert. Dem deutschen Verein haben wir sehr lange gebraucht, bis wir irgendwelche, vor allem als Gruppe, bis wir irgendwelche Erfolge erzielen konnten. Wir waren dann schon mit der japanischen Trainerin, die ja auch sehr geduldig und sehr nett war mit uns. Da haben wir dann schon irgendwann auch eine ganz gute Kür gehabt und waren, glaube ich, Süddeutschland Platz 3 oder so war, glaube ich, so, weiß ich noch, war für uns krass.
Okay, aber ihr hattet jetzt bei dem deutschen Verein einfach mehr Spaß und habt euch eher darauf konzentriert, eure Freundschaften zu pflegen, mal wahrscheinlich danach was zusammen zu machen.
Im Training nicht, auf, ne? Im Training nicht, aber so außerhalb.
Vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht unbewusst kam das ja dann auch alles, ne? Das ist ja.
Ja, du hattest die, im Training hattest du natürlich trotzdem die Strenge, aber halt, wie gesagt, andere Methoden, vielleicht humanere Methoden. Und deswegen, boah, ey, ich, ich würde so es nicht nochmal wollen, dass, ich meine, die Erfahrung war krass mit der sehr, sehr strengen Trainerin oder mit den strengeren. Es gab auch noch, ne, meine Trainerin in dem Gymnastikverein war nicht mal so, glaube ich, die strengste, die man haben konnte. Es gab dann noch eine, die war noch krasser, vor der hatten noch mehr Leute
Angst. Von der hattet ihr alle gehört und hattet Angst.
Und ich sag mal, so einen Respekt vor eine Trainerin zu haben, ist, glaube ich, sehr gut, wenn man halt, wenn man halt irgendwie Leistung erbringen will. Das war vielleicht bei dem einen Verein mehr, bei der strengeren, ne, also bei dem russischen Verein. Mhm. Aber ich sag mal, deswegen haben da auch viele Leute im Endeffekt, glaube ich, aufgehört. Ich glaube, das kann auch sehr krassen Schaden anrichten. Also absolut. Ich weiß heute noch Sachen, die sie gesagt hat, Dinge, die sie gemacht hat, auch Dinge, die, wie ich mich gefühlt habe, das war nicht schön. Das war nicht schön. Das war eigentlich wirklich ziemlich scheiße.
Ja, also, das wirkt sich ja dann auch einfach auf dieses Gefühl aus gegenüber erstmal dieser Sportart. Also du empfindest diese Sportart plötzlich doch nicht mehr so, wie du vielleicht sie vorgestellt hast. Und das sind teilweise traumatische Erlebnisse, kann man ja schon sagen.
Das kann man schon sagen. Und ich hatte es im Endeffekt dann noch so gut. Meine waren nicht so traumatisch wie, glaube ich, andere. Sie hatten die wirklich auf einem krassen Wettkampfniveau. Dann will ich gar nicht wissen, wie es denen heute geht. Oder ob sie es vielleicht auch sagen, hey, das war sehr wertvoll, kann auch sein. Da, jede Person geht da ja ein bisschen anders mit um. Wenn ich halt zurückblicke, denke ich sehr gut an die Synchronschwimmzeit, weil es für mich halt irgendwie cool war, auch wenn mich das ans Limit gebracht hat und auch wenn das Training anstrengend war. Und ich denke halt eher mit Schrecken oder nicht mit Schrecken, aber halt ich denke halt mit so einem
Bauchschmerzen.
Ja, halt mit so einem weirden Gefühl auf die Gymnastikzeit. Und deswegen glaube ich, allein fürs psychische Wohlbefinden ist, glaube ich, eine weniger extreme Strenge schon besser für gerade für junge Menschen oder für Kinder, sag ich jetzt. Durch meine Erfahrung persönlich. Wenn ihr eine andere Erfahrung gemacht habt, Leute, schreibt mir das bitte. Also sagt mir das. Vielleicht sagt ihr ja, also ich sag zum Beispiel heute auch, es hat mich extrem belehrt oder ich habe sehr viel mitgenommen so für mein Leben, was so Durchhalten angeht. Aber was sagst du denn eigentlich so, auch was so Musik angeht? Also so ein bisschen ein anderes Genre, sage ich jetzt mal, von Strenge.
Ja, also in der Musik, wie gesagt, musste ich auch sehr viel üben, täglich und Wettbewerbsdruck. Du musst die Beste sein auf der Bühne. Und ich hatte sowohl in Russland als auch in Deutschland russische Lehrerinnen. Also ich hatte nie eine deutsche Lehrerin. Und immer waren sie halt ja relativ streng. Also sie haben schon darauf, es war jetzt nicht so, du kommst in den Unterricht und spielst und gehst und kommst dann nochmal und kannst nicht mehr als letztes Mal, sondern du sollst schon besser werden mit Unterricht, mit jedem Unterricht.
Okay, ja, das kenne ich auch auf jeden
Ich glaube, nicht jede russische Lehrerin, jeder russische Lehrer ist super streng. Also so super, darf man ja auch nicht pauschalisieren. Das stimmt. Meine Eltern sind ja auch beide Klavierlehrer und sie sind, finde ich, für ihre Schülerinnen und Schüler eher super inspirierend und motivierend. Und ich glaube, genau das ist so perfekt. Also du als Lehrende musst deine Leute motivieren und zeigen, wie toll zum Beispiel die Sportart ist oder das Instrument. Begeistern, Erfolge feiern. Und klar, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ja, okay, du kannst zwar jetzt hier alle meine Entchen oder hier den Flohwalzer ganz gut spielen, reicht doch eigentlich für deinen Auftritt an Weihnachten, dann verliert man, glaube ich, als Schülerin die Motivation. Also wofür spielst du? Und deswegen ist zum Beispiel meiner Mama ganz wichtig, dass sie, obwohl manche Angst haben vor Auftritten, dass sie trotzdem zu Auftritten überredet, dass sie keine Angst haben vor der Bühne, dass sie eine Motivation haben und ein Ziel, dann irgendwann aufzutreten. Mhm. Und das finde ich schön, also dass sie die Leute versuchen so zu motivieren und die erzählen dann auch immer so Geschichten rund um diese Stücke und versuchen, also meine Eltern sind da vielleicht ein bisschen anders als andere, aber ich kann mich an Tanzunterricht erinnern, auch in Russland. Und da war ich halt nicht die Dünnste, das habe ich, glaube ich, mal schon erzählt, war ein bisschen pummelig, aber ich war im Tanzen nicht schlecht. Also ich würde behaupten, ich hatte ein gutes Taktgefühl, Rhythmusgefühl und war auch sehr gelenkig, aber die Lehrerin hat mir irgendwann zu verstehen gegeben, Vika, du bist zu dick. Also die hat gesagt, die hat mich ja mal gefragt, Vika, ты любишь пончики кушать, да?
Stimmt,
du liebst diese süße Teigwaren essen, oder? Und klar habe ich das jetzt auch im Kopf behalten. Und das hat mich, glaube ich, ein bisschen geprägt, indem wie ich über mich selbst denke. Man hat ja immer so ein komisches Selbstwertgefühl nach solchen Aussagen.
Aber ich sag mal so, das, daran erinnere ich mich auch sehr krass, so diese Kommentare zum Körper, aber die gab es tatsächlich in beiden Vereinen auch. Also ich glaube, davon bist du gar nicht so richtig befreit, weil das auch vielleicht damals so eine Zeit war, wo sich das jeder rausgenommen hat, das zu machen. Also ich weiß noch, glaube ich, muss ich neulich dran denken, eine der Vereinsmamas, weißt du, die eigentlich gar nicht beim Training zu tun hatten.
Ja.
Die hat mir irgendwann, als ich eigentlich relativ am Anfang, also ich war echt nicht alt, 10 oder sowas, vielleicht ein bisschen älter, die hat irgendwie sowas gesagt wie, die hat mich angeschaut bei der Umkleide und dann hat sowas gesagt wie, du bist auch nur Oberschenkel, oder? Und okay. Ich war halt richtig, also ich war eigentlich so ein, ich sag mal so, wie nennt sich das, Strich in der Landschaft? Also ich war wirklich, ich hatte kein Gramm Fett damals noch irgendwie an mir, aber ich hatte halt Muskeln, weil ich springen musste. Ich musste Kraft irgendwo herhaben, um diese Sprünge zu machen. Dementsprechend hatte ich halt Oberschenkelmuskeln. Und was glaubst du, wie lange
du kleiner Oberschenkel, du.
Satz mit mir geblieben ist, was das angerichtet hat in meinem Kopf, wie ich danach meine Oberschenkel gesehen habe, jahrelang. Alter, das hat mich so geprägt. Und ja, diese Kommentare, also kenne ich auch aus Trainersicht eher dann aber so in der russischen Riege, wo man dann auch öfter mal nicht bei mir, aber bei anderen Leuten kommentiert hat, dass man mal abnehmen soll und so.
Ja.
Also das war schon, boah, das war heftig.
Aber das ist ja nicht nur bei uns so, dass wir sowas erlebt haben, sondern generell, ne, russische Mannschaften, Sportlerinnen, Trainerinnen und wie sie mit ihren Schülerinnen und Schülern umgehen, das ist ja ein viel diskutiertes Thema, auch in den Medien, da wird ja immer wieder drüber berichtet. Und ja, ganz krasses Beispiel war ja diese Eiskunstläuferin Kamila Valieva. Sie war Eiskunstläuferin und hat Anfang Februar einige Fehler gemacht bei ihrem Auftritt, keine Medaille geholt und wir erinnern uns, also wenn ihr das vielleicht auch Leute mitbekommen habt, sie hat nach dem Auftritt krass harte Worte und teilweise, ja, es klang schon nach Beschimpfung bekommen von ihrer Trainerin. Und die Trainerin, die heißt Eteri Tutberidze, ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen, und sie ist eben für diese Härte bekannt. Sie sagt immer, sie will aus Kindern Siegerinnen und Sieger machen. Weißt du noch, was sie gesagt hat zu ihr, zu der Kamila?
Das war doch so dieses, sie hat ihr Vorwürfe gegeben direkt, ne? Also sie hat, statt sie zu trösten oder so, war sie eher so, warum so, ne? Aber ich weiß nicht mehr genau, was sie gesagt hat.
Ja, warum hast du aufgegeben, ne? Erklär es mir.
Ach ja, das
so,
war's.
Hat sie gesagt, so, warum hast du aufgehört zu kämpfen, warum?
Also sie war sehr unempathisch und sehr, total, einfach sehr eiskalt so.
Total. Und darüber wurde, viel gesprochen. Und das Krasse bei ihr ist, sie ist eine super, super bekannte Eiskunstlauftrainerin und sie hat auch schon sehr, sehr viele junge Frauen ganz nach oben gebracht. Sie haben auch schon Gold geholt und so weiter und so fort. Und das Spannende, also wenn man rückblickend betrachtet, mal sieht, was aus diesen Sportlerinnen, die ganz jung angefangen haben und die diese Medaillen geholt haben, jetzt geworden ist, wird es einem sehr, sehr traurig ums Herz, weil diese ganzen Athletinnen von ihr sind wirklich in kürzester Zeit von der sportlichen Bildfläche verschwunden sozusagen. Also man hat nichts mehr von denen gehört. Da gab es eine, die hat mit 22 Jahren ihre Karriere beendet, weil sie chronische Rückenprobleme hatte. Oder eine andere erkrankte an Magersucht und hat dann einfach 2 Jahre nach ihrem Erfolg aufgehört überhaupt mit ihrem Sport und eine andere, da gab es auch irgendwie gesundheitliche Probleme. Jedenfalls, das passiert mit den jungen Athletinnen, wenn sie zu hart von der Trainerin trainiert werden.
Und jetzt verstehe ich zum Beispiel auch, damals, als ich Synchronschwimmen gemacht habe, weil es gab ähnliche so, damals, weiß ich noch, als ich jung war, gab es irgendwie einen Trauerfall. Ich glaube, das war Nationalmannschaft in Russland oder so, die sind halt auch richtig, richtig gut im Synchronschwimmen, sind eigentlich immer Platz 1 oder 2 oder sowas, aber meistens 1. Und da ist, glaube ich, eine Schwimmerin gestorben beim Training. Oh Gott. Und das war halt irgendwie total crazy, weil ich sag mal so, Deutschland ist im Vergleich zumindest damals gewesen nicht gut, was so olympische Weltrangliste angeht. Und als ich halt irgendwelchen russischen Leuten, Verwandten, Bekannten, Familie gesagt habe, dass ich Synchronschule machen war, haben sie alle sich voll die Sorgen gemacht, weil sie wussten, was so passieren kann in Russland. Aber dann musste meine Mutter mal sagen, keine Sorge, ist bei uns anders. In Deutschland wird nicht so trainiert. Ja, ich weiß noch, meine Oma und so war sehr, sehr, sehr besorgt, als sie gehört hat, dass ich diesen Sport mache, weil sie dachte, das wird halt
dass du gedrillt wirst.
Genau, ja. dass ich halt auch davon bleibende, irreparable Schäden davon tragen werde, was ja dann glücklicherweise nicht der Fall war erstmal.
Ja, und bei dieser Camila, haben wir noch gar nicht gesagt, sie ist 15 und super, super jung. Und mit 15 hat sie natürlich schon alles Mögliche beherrscht und hat sich mit dem Besten der Besten da angelegt und hat auch Gold gewonnen. Mhm. Es gab da so einen Fall mit ihr, der ist ein bisschen besonders. Sie wurde positiv auf einige Substanzen getestet, verbotene Substanzen, ne? Also Doping. Mhm. Es ist nicht 100% jetzt bestätigt, also es ist immer noch ein Verdacht. Aber das, nach diesem ganzen Skandal rund um sie, als es rausgekommen ist, musste sie trotzdem nochmal antreten als Einzelauftritt. Also sie hat erstmal mit der Mannschaft Eiskunstlauf gemacht, dann als Einzelauftritt. Und bei diesem Auftritt hat sie wahrscheinlich so viel Druck verspürt, den sie nicht ausgehalten hat, hat super viele Fehler gemacht, Stürze, war am Ende dann oder wurde am Ende Vierte und dann rastet die Lehrerin aus und versteht die Welt nicht mehr. Die Frage ist halt, ne, also erstens in Russland, wenn sich jetzt dieser Dopingverdacht 100% bestätigt, muss man erstmal über Kinderdoping sprechen. Also was macht man mit den Kindern in Russland, nur damit sie eine Goldmedaille holen? Und das Krasse ist wahrscheinlich auch, dass die Athletin selber, die Camila, die 15 ist, gar nicht einschätzen kann, welche Folgen Doping hat. Und Fachleute sagen, sie wüsste wahrscheinlich auch gar nicht, was sie da überhaupt genommen hat.
Ja, natürlich nicht. Also zumindest, wir wissen natürlich nicht, was sie mit ihr besprochen hat oder so. Aber das ist halt natürlich krass. Du weißt in dem Moment ja natürlich, erstmal gehen wir jetzt davon aus, nicht, was dir da verabreicht wird oder ich weiß nicht, ob die damit offen umgehen. Irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen.
Und ja, jetzt, nach diesem Fall wird sogar eine neue Altersgrenze bei den Olympischen Spielen gefordert von 16 Jahren, was, finde ich, auch sehr, sehr jung ist. Ja, auf jeden Fall ganz krass.
Meine Lehrerin, Trainerin aus der Gymnastik würde aber sagen, das ist sehr alt, 16.
Ja, Babuschka.
Ich war ja schon, Prababuschka.
Prababuschka.
Ja, Uroma. Oh, ja, und jetzt merkt man ja auch, ne, also gerade aktuell Sport, man merkt ja, was für einen Stellenwert das in Russland hat und wie oft russische, ich sag mal Sportler, Sportlerinnen, die ersten, so die Treppchenplätze auch besetzen in vielen verschiedenen Sportarten. Das ist natürlich jetzt auch gerade ganz spannend, oder was heißt spannend, aber halt heiß diskutiert eigentlich, ne? Fast schon ein sensibles Thema, weil das Internationale Olympische Komitee am 28. Februar, also 4 Tage nach dem russischen Angriff auf die Ukraine, internationalen Sportverbänden und Organisatoren von Sportereignissen empfohlen hat oder halt gesagt hat, russische Athleten und Offizielle nicht mehr zu internationalen Wettbewerben einzuladen oder sie teilnehmen zu lassen. Und fast alle Sportverbände sind diesem Vorschlag gefolgt.
Ja.
Und es gab quasi so eine Begründung von dem Präsidenten von diesem internationalen Komitee, der gesagt hat, es geht hier nicht um Sanktionen, was ich zuerst dachte, dass das Sanktionen
sind. Habe ich auch gedacht, ja.
Es geht eher um Schutzmaßnahmen und er sagt für die Integrität der Wettkämpfe, also gerade für Sportlerinnen und Sportler aus Russland und Belarus, weil er könnte die Sicherheit nicht garantieren, da in so vielen Ländern nach der Invasion tiefe antirussische und antibelarussische Gefühle herrschen.
Ach so.
Also das war dann, ne? Okay. Ja, und dann gibt es aber auch viele Veranstaltungen, die natürlich, ihr habt es vielleicht auch schon gesehen, russische SportlerInnen aber halt unter einer neutralen Flagge starten lassen. Also zum Beispiel Tennisturnier, US Open oder die Schwimmweltmeisterschaften, die starteten dann unter dem Namen des Sportverbandes und nicht als russische Mannschaft. Sie dürfen dann quasi teilnehmen, russische und belarussische SportlerInnen, aber es dürfen keine Nationalfarben, Symbole oder Flaggen ihres Landes gezeigt werden. Darf auch natürlich nicht die Nationalhymne gespielt werden. Mhm. Und jetzt könnte man natürlich drüber sprechen, also jetzt kann man da dieses Thema auch tiefer rein und darüber reden, ne, was ist daran die Kritik? Ist das gut oder ist das schlecht? Was könnte davon helfen? Also welche dieser Maßnahmen könnten helfen, dass das ein Zeichen setzt oder darüber hinaus vielleicht auch irgendwie was bringt in der ganzen Situation oder halt auch nicht?
Ja, vor allem die Frage ist, also wenn du zum Beispiel so eine Nationalflagge neutral hältst, dann hat der Sportler beispielsweise trotzdem Nationalfarben Rot, Weiß, Blau an. Und wir wissen, wenn ein bekannter Sportler aus Russland antritt, dann wissen wir, wo er herkommt. Also irgendwie schwierig. Man weiß, ne,
trotzdem,
das was wirklich was bringt in diesem Sinne, genau. Aber es gab ja eine große, jetzt ganz frisch, eine große Diskussion rund um Wimbledon-Tennisspieler. Dieses Turnier ging bis zum, was haben wir heute? Bis zum 10. Juli.
Ah ja.
Ja, und da gab es eine Diskussion, sollte man Spielerinnen und Spieler aufgrund ihrer Nationalität von Wettbewerben wirklich ausschließen, weil in der Ukraine der Krieg eben weitergeht. Und das Spannende war, was ich so bei dieser ganzen Diskussion mitbekommen habe, dass Journalistinnen und Journalisten bemerkt haben in ihren Artikeln, dass man diese Spielerinnen oder diesen Spieler beim Wimbledon ausschließt, das spielt Putin eher in die Karten. Mhm. Das fand
ich zum Beispiel niemals erwartet hätte.
Nee.
Ich dachte zuerst, dass das ja gut und richtig ist, dann zu sagen, jo, es gerade in so einer Zeit wird halt mal nicht abgefeiert, dass Russland irgendwie Top-Performances abliefert, ne?
Genau. Und eigentlich ist es ja auch, also es hat schon negative Folgen auch für Russland, wenn man einen Sportler ausschließt. Zum Beispiel zeigt ja auch Putin sich gern selbst so in der Welt als Sportler. Ey, wir kennen so komische Bilder, wie der Eishockey spielt oder was weiß ich.
Stimmt, und er inszeniert sich sehr gerne als sehr sportlicher Mann, ja.
Genau. Und wenn ein Sportler ausgeschlossen wird von so einem großen, riesen internationalen Turnier, dann ist es auch ja für ihn irgendwie Kacke, ne? Also passt nicht so zu seinem Bild. Und die Leute in Russland können natürlich auch diese großen sportlichen Erfolge dann gar nicht feiern.
Ja, dementsprechend können sie natürlich auch keine Party machen, ne? Das heißt, Party machen bedeutet Konsum irgendwo, also bedeutet auch, du gehst vielleicht raus, man kennt es ja von hier auch, also wenn man ins Stadion geht oder, weiß ich nicht, Public Viewing, whatever. Und das alles ist natürlich auch gut für die Wirtschaft, wenn sowas passiert. Und wenn das alles wegfällt, und das wollen wir ja, dass die Wirtschaft in dem Sinne, oder was heißt, das wollen wir ja, aber das wollen ja quasi die Sanktionen, dass die Wirtschaft das merkt oder die Leute das merken. Und das ist ja auch, ne, vielleicht hinterfragen dann Menschen, wow, okay, irgendwie, wir haben ja auch darüber geredet, die haben sehr lange ihr ganz spezielles Weltbild durch, keine Ahnung, Propaganda auf allen möglichen Kanälen irgendwie konsumiert. Das ist ja ein bisschen die Hoffnung, dass wenn von außen, aus anderen Ländern das Zeichen kommt, das, was ihr da macht, ist nicht cool. Zum Beispiel, weil irgendwelche Läden zumachen in Russland oder wenn sie sagen, ihr dürft nicht mehr teilnehmen, obwohl ihr sehr, sehr gut seid oder obwohl ihr normalerweise hier teilnehmen würdet, dass die vielleicht hinterfragen, was da passiert und sich vielleicht irgendwann gegen die Regierung stellen oder was auch immer. Man weiß aber nicht, ob das tatsächlich passiert. Und eine Sache, die quasi auch sich negativ für Russland auswirken könnte durch so ein Verbot, ist, dass wenn russische Funktionäre ausgeschlossen werden, dass das halt ganz gut ist, weil sie dadurch dann der Einfluss von Russland vielleicht im Endeffekt sinkt. Und Funktionäre, das sind ja die quasi das Bindeglied zwischen Mitgliedern und so Spitzenorganisationen zum Beispiel im Sport sind. Also so ganz hohe Tiere, sage ich jetzt mal ganz, ganz grob gesagt. Und das sind eigentlich die, wo es ankommen sollte, im besten Fall, wo es dann vielleicht eine Auswirkung hat. Aber das Problem ist leider, dass der Ausschluss eigentlich von Athleten oder Athletinnen passiert und nicht von diesen hohen Tieren, von Funktionären. Das sind halt immer noch sehr viele russische Funktionäre im Einsatz. Und zwar, was habe ich ja gelesen, 39 Verbände haben Athleten suspendiert, aber nur 7 von 40 olympischen Verbänden haben tatsächlich russische und belarussische Funktionäre sanktioniert. Also da, wo es eigentlich ankommt. Und das sind die wenigsten.
Mhm,
genau. Ja. Genau, also das sind ja quasi die Leute, die die Macht haben. Und bei denen kommt es halt nicht an.
Ja, und jetzt ganz speziell, was Tennis angeht und die Weltrangliste. Obwohl dieser Typ, wie heißt der nochmal? Daniil Medvedev auf jetzt sanktioniert wurde, nicht spielen darf, nicht spielen durfte bei Wimbledon, bleibt er trotzdem Platz 1 in der Weltrangliste. Das ist ein bisschen komisch.
Das habe ich auch lange Zeit nicht gewusst, nicht verstanden, genau. dass das im Endeffekt ja genau das Gegenteil bewirkt irgendwie.
Ja, also aktuell werden einfach keine Punkte vergeben. Und deswegen, wenn du jetzt ein Tennisturnier gewinnst, bekommst du einfach keine Punkte. Bedeutet, derjenige mit den meisten Punkten auch schon sowieso bleibt einfach auf Platz 1. Und das ist nun mal ein Russe. Das ist ein bisschen alles kompliziert und man fragt sich, wo ist der Nutzen? Also viel Tamtam, viel Diskurs. Mhm. Aber die Frage ist, was bringt das letztendlich?
Ja, vor allem, weil ein Argument, was ich auch immer wieder dabei gelesen habe, ist, dass so ein bisschen, es gäbe die Möglichkeit, dass wenn russische Sportler oder Sportlerinnen in der Öffentlichkeit stehen würden, dann hätte man vielleicht die Chance, dass sie die Öffentlichkeit nutzen, um diesen Krieg zu verurteilen. Und diese Möglichkeit haben sie jetzt dadurch natürlich nicht mehr.
Ja.
Zum Beispiel gab es da eine Initiative des Russen Andrei Rublev. Also Spielerinnen und Spieler aus seinem Land und auch aus Belarus wollten nämlich eine Erklärung unterschreiben und sich damit öffentlich gegen den Krieg in der Ukraine stellen. Und wir wissen ja angesichts der Tatsache, wie wenig Gegenstimmen es gibt und die halt so öffentlich sind, wie wichtig das vielleicht auch wäre, sowas zu sehen, zu hören. Genau, das Preisgeld, das verdient hätte werden können, das hätte gespendet werden können und halt zum Beispiel auch in der Ukraine dann zum Einsatz kommen können. Und das wäre natürlich auch eine Chance gewesen, wenn man das erlauben würde weiterhin.
Ja,
gibt's
und der krasseste Punkt an der ganzen Geschichte, finde ich, ist, dass Russland diesen Ausschluss von Athletinnen und Athletinnen als Propaganda nutzt. Weil natürlich, wenn sie in Russland darüber berichten, dass mal wieder irgendwelche Sportlerinnen und Sportler aus Russland ausgeschlossen werden, wird da mal wieder über die sogenannte Russophobie gesprochen. Seht her, im Westen hassen alle Russen und deswegen werden hier Menschen ausgeschlossen. Das heißt, da wird wieder weiter Propaganda betrieben, wie es halt auch schon vorher war. Es ist jetzt nichts Neues. Mhm. Aber da wird halt im Fernsehen dann gezeigt, ja, wir machen dann unsere eigenen Wettbewerbe, gar kein Problem, wir kriegen das schon hin. Und wenn sie so gegen uns sind, dann brauchen wir sie sowieso nicht. Und dieses Bild wird in der Bevölkerung natürlich auch verbreitet, was absolut tragisch ist für die Menschen dort.
Ja, ich bin da so hin und her gerissen, weil wir haben ja die ganzen Argumente hier, sag ich mal, dafür und dagegen gehört und ich weiß selbst keine bessere Lösung, weil auf der einen Seite ist es für mich gerade auch, wäre es vollkommen absurd, dass Leute da einfach weiterhin aus Russland irgendwie, gerade mit der Fahne, die ja jetzt wirklich auch missbraucht wird in der Ukraine und mit dem Z-Symbol und keine Ahnung was, wer weiß, was da alles passieren könnte. Aktuell verbinden ja viele Leute die russische Fahne jetzt, sage ich mal, mit sehr aggressivem, terrormäßigem Verhalten. Deswegen kann ich mir das gerade auch überhaupt nicht vorstellen, wie dann so ein Land zelebriert wird für die Leistungen. Aber auf der anderen Seite sehen wir ja, dass es schon auch Gründe gibt, wo man sagt, okay, das ist halt irgendwie dann doch nicht die perfekte Lösung.
Ja,
aber ich sag mal so, vom Sport-Talk können wir ja rübergehen in Jetzt-Talk hier um die Folge zuzumachen. Und da hast du mir was auf TikTok geschickt, wo wir beide gesagt haben, Halleluja, diese Kommentare darunter sind sehr, sehr, sehr spannend. Ja, die würden wir gerne mal hier auch erwähnen, weil ist auch ein bisschen ähnlich, ne? So dieses, das Thema bleibt zumindest gleich.
Ja, und zwar, das Video wurde mir direkt ausgespielt und ich hab's gesehen und hab's erstmal nicht verstanden, was sie meint. Du kannst ja mal gerne erzählen, was da drin ist.
Genau, und zwar geht es um die TikTokerin, Influencerin Valerisch, Valeria heißt sie, und wir haben sie auch schon mal erwähnt, also wir hatten eine Folge, das war witzigerweise, das war tatsächlich auch die Folge mit dem Borsch, da ging es auch um Memes zum Krieg in der Ukraine, da habe ich ja eine ganze Folge zugemacht auf dem YouTube-Kanal von Brust raus, von das Ding, und da hat sie uns auch ein Interview gegeben. Also sie ist nämlich eine Influencerin mittlerweile, die aus der Ukraine ist, die TikToks gemacht hat, die quasi auf eine sehr, ich sag mal, eindrucksvolle Art und Weise aus dem Kriegsgebiet heraus TikToks gemacht hat, wie das Leben in einem Bunker ist zum Beispiel oder wie dann ihre Flucht war oder so. Und halt, das war so total wild für uns zu sehen, weil es war irgendwie in so einer Meme-Sprache, aber es war trotzdem sehr ernst natürlich. Ja. Und sie hat, glaube ich, ich weiß jetzt nicht, was aktuell der Stand ist. Das Letzte, was ich mitbekommen habe, ist, sie ist nach Italien geflohen, hat da mehr oder weniger ein neues Leben jetzt angefangen. Sie musste ihre Eltern zurücklassen und sie hat sogar einen Teil ihrer Familie, ich glaube, es war ihr Bruder, im Krieg verloren, der vor kurzem als quasi bei dem Angriff, einer Explosion in ihrer Heimatstadt gestorben ist.
Und trotzdem macht sie eben weiter mit TikToks, mobilisiert ihre Trauer sehr
viel, muss man sagen, verarbeiten. Sie spendet viel, genau, sie ruft immer wieder auf und so. Und sie klärt immer noch über alles Mögliche auf. So, und jetzt hat sie quasi einen TikTok gemacht, der dir ausgespielt wurde.
Ja, aber ich glaube, vielleicht wurde es mir auch ausgespielt, weil ich ihr folge und deswegen habe ich es auch gesehen. Genau, und genau da ist sie auch in Mailand, weil sie dort in Italien ist und sie schreibt, schaut, was ich in einem russischen Laden gefunden habe. Und darunter ist irgendwie Sound aus Stranger Things, ich weiß gar nicht warum, das soll vielleicht ein bisschen dramatischer klingen. Sie ist jedenfalls in Mailand in einem russischen Geschäft und zeigt beispielsweise in die Kamera eine Packung Grechka, ne? Also auf Deutsch Buchweizen ist es ja, also dieses Getreide. Und da schreibt sie Grechka, aber ich bin mir sicher, da ist Gift drin. Also schreibt sie auf Englisch. Oder UdSSR-T-Shirts, ganz viele Kotz-Emojis. Ja, kann ich nachvollziehen.
Auf jeden Fall.
Schreibt sie, hier, saure Gurken zeigt sie ins Bild. Und schreibt irgendwie sowas drunter wie, ich mag das zwar, aber sieht ganz schlimm aus oder so. Oder sie zeigt Waffeln und da schreibt sie, esst ihr Russen wirklich Styropor? Heißt es auf Russisch Styropor, was sie schreibt? Ist Styroform oder so?
Ich glaube schon, Styropor. Ja, ne? Halt so mehr oder weniger Plastik.
Genau, und dann hat man so gesehen, so Krevetten. Nee, heißt das auf Deutsch Krevetten? Krevetke.
Surimi irgendwie, ne? So Krabben, Krabbenstäbchen.
Krabbenstäbchen, genau, ja, kann man. Das, darunter kann man sich was vorstellen. Dann zeigt sie so Krabbenstäbchen, diese länglichen, in die Kamera und schreibt drunter, sind das Finger von russischen Leuten?
Ja, oder was war es auch noch? Irgendwie russische eingelegter Kohl. Wer isst sowas? Wer isst sowas? Ich wollte an dieser Stelle sagen, ich esse sowas.
Ich auch! Oh, meine Mutter macht gerne mit diesen sauren Kraut Suppen. Also wie heißt die nochmal? Keine Ahnung. Irgendeine Suppe macht sie immer mit dieser
krasse. Ich liebe Kraut. Ja auch, meine Mutter macht auch eines der besten, so habe ich das erzählt, weiß ich nicht. Meine Mutter macht auch einfach eine der besten so Sauerkraut mit so Apfel und das gibt es hier auch im russischen Laden zu kaufen und das schmeckt halt überhaupt nicht so wie zu Hause, aber prinzipiell ist es sehr lecker. Naja, auf jeden Fall, man merkt, es ist natürlich, ich sag mal, TikTok-mäßig gewohnt auf die Spitze getrieben. Das hat sie ja schon immer so gemacht.
Ja.
So diese, sie teilt halt Spitzen aus und man muss ja auch immer bedenken, in was für einer Situation sie ist. Und gleichzeitig so zum Beispiel das mit dem UdSSR-T-Shirt finde ich auch irgendwie gerade krass, dass man das einfach so in einem Laden kaufen kann. Alter, also das ist schon, weiß ich nicht, ne? Man kann ja auch schon darüber, ne? Viele vermuten ja, dass das vielleicht Putins größerer Plan ist, wieder seine Sowjetunion da aufzubauen. Und also das ist schon krass irgendwie.
Ja.
Aber die Reaktionen sind die wir so spannend fanden. Ne? Also die Kommentare, die dann unter diesem TikTok geschrieben wurden. Mhm. Top-Kommentar war, ich bin selber halb ukrainisch, aber das geht zu weit, wenn man jetzt Deutsch bleiben möchte, aber auch Englisch. Ich mag deinen Content und alles. Ich unterstütze dich, aber hier und nicht weiter. Das ist irgendwie tatsächlich ziemlich unnötig. Dann, was haben Verkäufer in Milan mit dem Krieg zu tun? Ja, okay. Jemand hat gesagt, das hat mich gerade extrem sauer gemacht.
Hier noch ein Kommentar. Ich liebe deine Videos und I stand with Ukraine. Also ich bin für die Ukraine. Mhm. Aber das, was du hier machst, ist rassistisch und das ist nicht okay. Und dann so ein weinender Emoji. Also solche Kommentare, da gibt es wirklich, nicht jeder ist damit einverstanden, dass man dieses Essen in diesem Laden in Mailand so bezeichnet, wie sie es macht. Also ja, als giftig zum Beispiel.
Genau, hier sagt auch eine, das finde ich in dem Sinne, hat auch sehr, sehr, sehr viele Likes, irgendwie mehrere hundert. Ich weiß, du bist verletzt, aber bitte lass den Hass irgendwie nicht dich überkommen. Es gibt nichts falsch an diesen Krabbensticks, so, die sind sehr lecker. Genau, und halt auch so von wegen, hey, vor dem Laden, die sagen auch, sowas hat der kleine Laden damit zu tun, und vor dem Laden ist quasi ein Stopp den Krieg-Schild, die sind da dagegen. Also bitte mach nicht das Essen von denen oder ihre Produkte oder in dem Sinne so runter. Ja, und das habe ich tatsächlich auf Instagram immer wieder in letzter Zeit mitbekommen, dass so Äußerungen gemacht werden, die, sage ich jetzt mal, relativ so pauschalisierend auch so rüberkommen könnten, wie sie sind gegen erstmal, ne, alles russisches Essen, russische Menschen. Ich hatte ja mal ganz am Anfang erzählt, das war ganz am Anfang des Krieges, habe ich das mitbekommen durch meine kleine Schwester, die ja auch direkt irgendwie das abbekommen hat in der Schule und da irgendwie die Kommentare einstecken konnte. Und ja, auf der einen Seite ist es natürlich so, dass dann halt sehr viele Leute das kommentieren und sagen, hey, was können jetzt die Leute dafür, und hör bitte auf, diesen, vielleicht den Hass so weiter zu verbreiten. Auf der anderen Seite entgegnen dann die Leute, die das so sagen, unter anderem natürlich zu Recht mit, ich habe gerade allen Grund, Hass zu haben, und ich habe gerade das sind gerade einfach die Gefühle, und ihr habt gerade kein Ort oder ihr habt gerade kein Recht, mir das zu verbieten, diese Gefühle zu haben. Das sind so die zwei Lager, die ich wahrnehme bei diesen Art von Content, sage ich jetzt mal.
Also mein erster Gedanke war so, puh, schwierig, Gretschka, ich esse Gretschka, ich würde gerne am liebsten jetzt sofort in den russischen Laden gehen und das holen, weil ich das sonst, glaube ich, auch nirgendwo bekomme hier. Doch, in einem Bioladen. Doch, das gibt's auch in einem Bioladen. Das ist aber in Deutschland irgendwie ein bisschen heller als in Russland. Also Buchweizen wird oft als bisschen heller hier verkauft. Deswegen war ich mir nie sicher, ob das wirklich Gretschka ist oder nicht. Aber das ist so etwas, was mich an meine Kindheit erinnert. Und das als giftig zu bezeichnen, da habe ich gedacht, oh, irgendwie ist das ein bisschen verletzend, weil ich das ja auch gerne esse und das meine Mama über alles liebt, und ich kann natürlich auch meine Gefühlslage jetzt gegenüber von diesem Essen nicht mit ihrer Gefühlslage vergleichen. Also ich bin ja sauer hier, dass sie das in die Kamera zeigt. Sie erlebt aber...
Sie ist sauer, weil ihr Bruder gestorben ist.
Was Krieg, ne? Komplett anderes. Also das sind
zwei unterschiedliche Welten, ja, voll.
Aber es geht mir da um diese Reichweite, ne? Und um den Hass, hast du ja gerade schon gesagt, der dadurch so ein bisschen zwischen den Zeilen verbreitet wird. Das sehen ganz, ganz viele Menschen auf TikTok. Das ist ja eine Plattform für Leute, für junge Leute, die vielleicht nicht auf den ersten Blick differenzieren können, was daran jetzt eigentlich so schlecht sein soll an dem Produkt. Und diese Perspektive wird dann in den Alltag übernommen und zack, wird weiter gehatet, und dann wird zum Beispiel deine kleine Schwester ein bisschen gehatet, weil sie russisches Essen mit in die Schule gebracht hat und weil sie das irgendwie gesehen haben auf TikTok.
Da sind wir wieder eigentlich bei dem Borscht-Thema, weil das ja so verflochten ist ineinander, ist ja die ukrainische Person genauso in dem Sinne, die isst ja vielleicht dasselbe Essen, die nimmt es ja vielleicht auch mit. Also können Menschen, die nicht den Einblick haben in die Kulturen, können die das so differenzieren, was davon jetzt russisch und was davon ukrainisch ist?
Wahrscheinlich nicht. Also so. Weil das ja auch alles so ein bisschen aus der alten Sowjetunion tatsächlich kommt und die Länder dort viel Essen haben, was in sehr vielen Ländern genauso verbreitet ist, sehr viele Menschen essen das, verletzt es aber auch vielleicht hier und da die eine Ukrainerin oder den einen Ukrainer, weil zum Beispiel sie essen ja auch Gretschka. Oder Sauerkraut oder saure Gurken.
Oder saure Gurken. Ja, ich meine, wenn man dann halt sich den TikTok länger anschaut, dann da steht dann halt quasi in der Unterschrift, bitte sponsort nicht den Krieg in der Ukraine, kauft keine russischen Sachen. Das ist die Message. Und die verstehe ich. Aber da muss man halt, das sieht man ja nicht auf den ersten Blick.
Ja.
Das sieht man dann erst, wenn man länger bleibt. Und dann versteht man auch, was die Intention dahinter ist, ganz abgesehen davon, dass man, glaube ich, ganz oft mal, ich habe mal bei mir im russischen Laden mal geguckt, die meisten Sachen kommen gar nicht so aus Russland.
Genau.
Ich habe sehr oft Sachen aus der Ukraine, Sachen aus anderen. Und dann ist halt irgendwie, das ist halt dann, das muss man einfach differenzierter.
Warte mal, ich habe gerade was Russisches im Kühlschrank. Warte mal, ich hole mal ganz kurz und guck, wo das herkommt.
Mach mal.
So, ich habe mir jetzt vor kurzem Zucchini-Püree mit Knoblauch gekauft. Kabachkovoe krasnichnakom. Wo wurde das gemacht? Ah ja, in Hamburg.
Siehst du? Also deswegen okay, sage ich jetzt mal, das ist so das eine, was man halt einfach sagen kann am Ende, ist, wenn ich das sehe, dann weiß ich für mich, der Hass geht vielleicht nicht gegen mich als Einzelperson, nicht gegen alle russischen Menschen, sondern das geht halt gegen die aktuelle Situation,
ja.
Gegen das alles, was wozu man gerade nichts, wogegen man quasi sich machtlos fühlt, nichts machen kann. Und ich kann es den Menschen auf gar keinen Fall verübeln, dass sie gerade Hass in sich tragen.
Ja,
oder Verzweiflung.
Absolut. Ja. Ja, klar, Hass ist nie eine Lösung. Das überschlägt dann auch gerne oft mal in Gewalt oder Beleidigungen dann im Alltag. Aber das, was sie jetzt gerade fühlt und dass es ihr Ventil ist, um in der Situation umzugehen, das ist absolut nachvollziehbar, ja.
Deswegen aber vielleicht auch gut zu wissen für alle, die solche Inhalte sehen, woher das, einfach mal drüber nachdenken, woher das vielleicht manchmal kommt und was vielleicht auch das bezwecken soll und dass man dann, wie man dann damit für sich umgeht.
Genau, genau. Yes. Das war der Netz-Talk und wir kommen jetzt zum Aberglauben der Woche und der kommt von einer lieben Hörerin mal wieder.
Yes.
Natürlich, weil ihr die Kings and Queens seid von Aberglauben und uns hier ordentlich hier per DM oder annettemädchen@dasding.de Aberglauben schicken. Bitte gerne weiter damit.
Yes, und zwar habe ich einen in meiner DM bekommen vor einer Weile schon, das ist ein bisschen länger her, aber ich wollte den auf jeden Fall jetzt nochmal hochholen, und zwar von der lieben Anja. Sie schreibt, hello Valeria, ich liebe euren Podcast, freue mich riesig, dass ich ihn gefunden habe. Wir freuen uns auch, dass du uns gefunden hast. In einer eurer Folgen fragt ihr, ob noch jemand russische Aberglauben kennt, und ich musste direkt dran denken, dass immer, wenn ich Albträume hatte als kleines Kind, meine Mama mich zum Fenster genommen hat und ich dreimal symbolisch über die linke Schulter spucken sollte. Dabei sollte ich sagen, Kuda noch, tudai son. Kennt ihr das?
Nein, ehrlich gesagt nicht. Kuda noch, tudai son. Das kenne ich nicht.
Ich kenne das auch nicht, aber ich finde es sehr cute.
Das ist schön. Kuda noch heißt, wohin die Nacht, dahin
auch der Traum.
Der Traum.
Wohin die Nacht, dahin
sehr
auch der
Traum. Sehr philosophisch.
Warum ans Fenster? Naja,
und dann muss man dreimal
über die linke Schulter.
Über die linke Schulter
das, kennt man, das kennt man schon, dieses Tü-tü-tü.
Genau, Tü-tü-tü. Okay, schön. Und dann hat man, vielleicht ist das wie so ein Traumfänger, verbal, dass man sagt. Und dann kannst du gut schlafen und das wird vielleicht dich beschützen vor bösen Träumen, vor Wölfen und anderen schrecklichen Gestalten.
Ja, auf jeden Fall, Leute. Und deswegen, damit sagen wir zu euch auch jetzt, mögen euch auch die guten Geister beschützen.
Oh Gott, damn, das klingt religiös oder irgendwie spirituell.
Ja, gut, aber in der aktuellen Zeit, das war eine heavy Folge. Deswegen bitte mögen euch die Geister beschützen an dieser Stelle.
So.
Möget ihr unseren Podcast hören in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Möget uns bewerten. Überall, wo ihr den Podcast hört, am besten sehr gut bewerten. Wir freuen uns über alles. Ich muss aufhören mit diesem Möget. Ich finde das ganz schlimm.
Ja,
ich finde das
klingt wir hören jetzt auf. Okay, wir hören jetzt auf. Und wir sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. See you in 2 weeks. Da weit ihr.
Bis in 2 Wochen. Paka, paka.
Paka, paka. Tschüss.
Paka. Nächstes Mal auch mit gutem Mikro. Also guter Umgebung. Tschüss. Paka, paka.
Paka, paka.
Paka.